Willkommen im IFU-Podcast. Wir sind hier im Institut für Umweltmedizin in Wolfhagen. Und wer schon bei den vorherigen Podcasts dabei war, der weiß, dass wir uns hier im Speziellen mit der Diagnostik und Therapie von Umweltkrankheiten auseinandersetzen. Wie immer dabei ist unser Gesprächspartner der Arzt und Buchautor Klaus-Dietrich Runo. Guten Tag, Herr Runo.
Guten Tag, Herr Milde.
Das heutige Thema ist Nahrungsmittelallergien. Herr Runo, wie verbreitet sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten eigentlich?
Sehr verbreitet. Man schätzt zum Beispiel, dass in den USA über 60% der Bevölkerung an Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. 60%. Das ist bei uns ähnlich. Einige Ärzte sind der Ansicht, dass Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten die Hauptursache sogenannter nicht diagnostizierbarer Beschwerden sind, die man oft auch als psychosomatisch einstuft. Hier muss man mal schauen, ob der Umweltfaktor Nummer 1, und das sind Nahrungsmittel, eine Rolle spielen. Umweltfaktor Nummer 1, was meine ich damit? Das, was ich täglich aufnehme, was ich esse, ist ja mein intensivster Kontakt zur Umwelt. Und ich sage gleich eingangs den wichtigsten Satz in diesem Podcast, und das sage ich auch meinen Patienten immer, wenn sie auch einiges vergessen, was wir jetzt hier besprechen, aber bitte merken Sie sich einen Satz: gesunde Kost gibt es nicht. Punkt. Ja, aber ich ernähre mich gesund, also fast jeder Patient, der zu mir kommt, ernährt sich gesund. Da sage ich, was meinen Sie damit? Indem Sie viel Karotten essen oder viel Müsli, viel Getreide, viel Joghurt, dann sage ich, ist das gesund? Woher wissen Sie das? Das kann ja vielleicht für mich gesund sein, aber nicht für Sie.
Ach so.
Es kommt immer darauf an, was mein Immunsystem aus dem angebotenen Fremdstoff Nahrung macht. Und das Immunsystem habe ich erwähnt, im Zusammenhang von Covid wissen wir es, da gibt es Antikörperreaktionen, aber es gibt auch zelluläre Reaktionen. Was bedeutet das? Zellulär. In meinem Immunsystem, im Blut, habe ich rote Blutkörperchen. Das sind diejenigen, die den Sauerstoff transportieren. Dann habe ich aber auch weiße Blutkörperchen. Und das sind so die Polizisten. Die passen auf, dass kein Fremdprotein in mich hineinkommt oder sich verbreitet. Also ich sage es immer so, die Blutzellen, die detektieren Proteine. Das können Viruspartikel sein, das können Bakterien sein, das können Krebszellen sein, aber auch Nahrungsmittel. Die wollen alles nicht. Ja, also, ja, wie kommen Lebensmittel ins Blut? Ja, durch die Darmbarriere. Und das schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber wie gesagt, es gibt allergische Sofortreaktionen. Heute Morgen hatte ich eine Patientin, die hat Schocks entwickelt. Allergische Schocks, das nennt man im Fachjargon anaphylaktische Schocks, die können lebensbedrohlich sein. Das heißt, hier kommt es sehr schnell zu einer Abwehrreaktion. Das kann auf Milch sein, das kann auf eine Karotte sein. Das ist total individuell. Und innerhalb einer halben Stunde können die Leute versterben. Also das sind jetzt die Extremfälle. Aber anhand dieser Beispiele kann ich erklären, wie ich Nahrungsmittel sehe. Es sind Fremdstoffe. Und das müssen wir uns jetzt eben das Thema eben oder diesen Bereich genau angucken. Auch bei den Kleinkindern ist es schon schlimm. Jedes 10. Baby hat Neurodermitis oder eben andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also da werden wir in Zukunft noch eine Menge zu tun haben auf dem Sektor.
Das ist ja die Frage nach den Symptomen. Welche Symptome haben Patienten mit solchen Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
Ja, man denkt ja immer, man isst etwas, dann kriegt man Bauchschmerzen, der Magen reagiert. Nee, Zielorgan Nummer 1 bei Nahrungsunverträglichkeiten ist die Haut. Sprich Ekzeme, Juckreiz, Bläschenbildung, trockene Haut, Haarausfall, die Haut. Dann kommen schon die Darmbeschwerden, also Reizdarm, Durchfälle, Blähungen, aber auch fast genauso viel, ungefähr auch so 20-25%, die Rhinitis, Konjunktivitis, also die Schleimhäute im oberen Atemtrakt, also Augen, die Augen sind entzündet und jucken, der Fließschnupfen wird oft angegeben, ohne dass jetzt unbedingt Pollen fliegen. Wir wissen ja alle, bei der Pollenallergie dann reagiert die Schleimhaut im Bereich der Nase, Augen und so weiter, das wissen wir alle. Dann nimmt man sein Spray und dann ist es wieder gut. Aber wir denken oft nicht daran, dass auch andere Organe betroffen sein können. Es können häufig Ohrinfektionen sein, Erschöpfungssymptome, Depressionen können auftreten, Hyperaktivität. Und da gibt es einen interessanten Fall, dass Kinder, Hyperaktivität, da gehören natürlich, darf ich nicht vergessen zu erwähnen, dass die Farbstoffe, die Konservierungsstoffe, die Zusatzstoffe eine ganz große Rolle spielen. Also die will ich jetzt mal ausklammern. Ich rede jetzt direkt von den Lebensmitteln. Ja. Hier gab es mal einen tollen Fall beim 4-jährigen Jungen. Eigentlich ein ganz normales Kind. Der wurde aber unvermittelt aggressiv. Und es fiel auf den Eltern, dass es offenbar mit Haselnüssen, immer wenn er Haselnüsse gegessen hat, in Verbindung stehen können. Und Gott sei Dank, der Kollege, der Allergologe, war so fit und hat die Antikörper bestimmt, und zwar die IgE, also Immunglobulin-E-Antikörper, nachgewiesen. Wir machen noch andere Untersuchungen, da können wir gleich noch drauf kommen. Aber er hat tatsächlich gefunden, dass der Junge einen positiven Rast-Test hatte, Antikörpertest auf Haselnüsse. Und jetzt wollte er es aber genau wissen und sagt, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Junge wirklich reagiert. Er hat ihm dann zwei Nüsse gegeben zum Essen und etwa 4 Stunden danach ist der Knabe kaum zu bändigen. Er rennt aus dem Zimmer und beißt der Stationsschwester in den Hintern. Eine ihm unbekannte Person, also völlig distanzlos, das ist so typisch bei so hyperaktiven Kindern. Und 2 Stunden später ist der Spuk vorbei. Ohne Haselnüsse ist der Junge topfriedlich, braucht keine Medikation, gar nichts. Also hier auch mein Tipp, bitte auch bei psychischen Reaktionen, ob Depression oder Hyperaktivität, einmal bitte an Nahrungsmittel denken.
Gibt es Menschen, die da besonders prädestiniert sind, solche Allergien zu entwickeln?
In dieser Zeit, jetzt am Jahresanfang, ist klar, da erwähne ich die Pollenallergie, Baumpollenallergie. Ich nenne jetzt die Birke, Erle, Hasel zum Beispiel, kommt jetzt. Und wenn man Antikörper entwickelt hat gegen die eben genannten Pollen, dann hat man auch unter Umständen Reaktionen auf Steinobst, Kernobst, auf Karotte, sogar Kartoffeln können hier eine sogenannte Kreuzreaktion verursachen. Ja. 42% der an Heuschnupfen erkrankten Kinder, die hatten 7 Jahre später Asthma. Es gibt dann so einen Etagenwechsel. Wir sehen also, jedes Organ kann betroffen sein. Und Kreuzallergie, hatte ich gerade erwähnt, auf Steinobst, Kernobst und so weiter. Es gibt noch eine interessante Kreuzallergie auf Latex zum Beispiel. Das ist wichtig für Personal in Kliniken. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass etwa 5% derjenigen, die in Kliniken arbeiten, eine Latexallergie haben. Und Latex ist auch so ein Markerallergen. Wer darauf positiv reagiert, reagiert auch Kreuz in Richtung Lebensmittel. Und da nenne ich einfach mal ein paar wie Ananas, Avocado, aber auch hier die Kartoffel, Tomate, Passionsfrucht, Soja, aber auch Kiwi. Kiwi kommt immer wieder vor. Also wenn ich meinen Patienten einen Tipp geben kann, wer auf Pollen reagiert und den Verdacht hat, dass Lebensmittel mit einer Rolle spielen, bitte kein Kiwi. Auch ohne Untersuchung sei Kiwi nicht. Kiwi enthält ein breites Allergenspektrum und kann massive Probleme verursachen, unter Umständen auch eben allergische Schockreaktionen. Und dann, wie ich sagte, alle Organe können allergisch reagieren, auch das Gehirn. Und hier mein Tipp, bei allen unklaren neurologischen Störungen, da gehören auch Depressionen dazu, da gehören Ataxien dazu, also Bewegungs-, Koordinationsstörungen. Bitte an Getreide denken. Diese neurologischen Reaktionen oder auch Neuropathien oder sogar Demenz unklarer Genese, bitte abklopfen diagnostisch auf Nahrungsunverträglichkeiten, besonders im Hinblick auf Getreide und Gluten.
Gibt es denn gesunde Kost insofern?
Nee, ganz wichtig, gesunde Kost gibt es nicht. Es gibt eine biologische Kost, aber ich kann auch auf biologische Lebensmittel reagieren. Ich hatte einen Patienten mit einer extrem starken Hauterkrankung, bei dem wussten wir gar nicht, woran es liegt. Das war kein Pollenallergiker. Ich bin erst mal gar nicht drauf gekommen. Aber der hatte abseits, also von den Knien abwärts, ganz starke, ja, knotig, blutige Ausschläge. Und es war ein Landwirt. Und ich dachte, naja, klar, das sind die Stiefel, Gummistiefel oder so, von wegen. Naja, ich habe ihm erstmal Infusionen gegeben mit Glutathion, Vitamin C. Hat alles nicht geholfen. Habe ich gedacht, was hat der nur? Was kann man dann Gutes tun für den? Dann habe ich gesagt, komm, wir schauen doch mal nach dem Umweltfaktor Nahrung. Und wir wurden dann fündig im Lymphozytentransformationstest. Und hier sprach an Weizen, Karotte und Bäckerhefe. Und Bäckerhefe ist auch verwandt mit oder ähnlich der Bierhefe. Und der gute Landwirt hat jeden Abend sein Schöppchen Bier getrunken. Ist ja nichts gegen einzuwenden.
Eigentlich schön.
Aber nicht, er hat aufgrund dieser starken Reaktion, die wir gesehen haben, im Blut, im Bereich der Lymphozytenreaktion, habe ich ihm auch Hefe und Bier verboten. Und Karotte konnte er gar nicht verstehen. Er sagt, ich esse ich doch jeden Tag, ich merke ja gar nichts. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht denken, dass wir das direkt gleich merken. Sie stehen 3 bis 4 Tage unter dem Einfluss dessen, was Sie heute essen. Und das nennt man dann Spätreaktion. Und diese allergischen Spätreaktionen kriegen wir mit den normalen Allergietests, die man so kennt, mit Hauttests, Pricktests oder so, nicht raus. Hier muss man andere Bluttests machen. Also ich persönlich mache diese Lymphozyten-Tests und eben Antikörpertests auf die unterschiedlichen Lebensmittel.
Das ist nämlich genau die anschließende Frage, die sich da stellt. Welche Therapien empfehlen Sie denn bei den Nahrungsmittelallergien?
Wenn wir erstmal die Feinde kennen, wie der eben erwähnte Landwirt, der weiß, er lässt erstmal Karotten weg, er lässt Weizen weg. Also ich empfehle immer bei den die positiv getesteten Lebensmittel etwa 2-3 Monate zu meiden und dann kann man sie wieder dem Nahrungsplan zufügen. Ich sage aber dann lieber erstmal Elimination, also Rotationsdiät, das heißt jeden 4. Tag erlaubt, langsam versuchen. Er kann auch wieder seine Karotten vertragen mittlerweile, aber nicht täglich. Er muss also eine kleine Pause machen. Also kurzum, Therapie bedeutet, wenn ich die Feinde kenne, kann ich sie eben handeln. Ich kann sagen, die starken Allergene lasse ich erstmal raus, die leichteren rotiere ich im 4-Tage-Rhythmus, dann baue ich meinen Darm auf, wir machen ja auch Stuhl- und Verdauungsuntersuchungen. Ich gebe gerne auch bei Kindern ganz wichtig, Bifidobakterien sind wichtig, die können sogar die negative Glutenreaktion abschirmen, das sind ganz wichtige Tipps, also die schmecken völlig neutral, die kann man Kindern auch ins Essen beimengen. Dann gebe ich Enzyme. Ganz wichtiger Punkt, die Nahrungsmittel müssen besser verdaut werden. Enzyme verdauen ja Lebensmittel, sie zerlegen die Lebensmittel und dann sind sie nicht mehr so allergen. Das heißt, auch wenn ich selbst mein Allergen zu mir nehme, nehme ein Enzym dazu, habe ich nicht so heftige Reaktionen. Also eine Ernährungsumstellung, eine Diät klingt immer so negativ. Diät ist keine Strafe, Diät ist eine Chance. Und wie gesagt, nur ich muss es über entsprechende Tests dann rauskriegen, wo meine Feinde sitzen. Ich gebe dann aber noch Nährstoffe, um die Darmbarriere zu schließen, nämlich das Vitamin A, Coenzym Q10, ich gebe Mineralstoffe oder um die Darmbarriere zu unterstützen, kann man auch die Glutamin geben, 1-2 Gramm oder auch die Buttersäure, klingt furchtbar chemisch, Buttersäure wird von unseren Bakterien produziert, die Bakterien, unsere probiotischen Stämme zerlegen Zellulose, also Pflanzenkost, Gemüse, Obst, in kurzkettige Fettsäuren. Und die Buttersäure ist so eine kurzkettige Fettsäure und Buttersäure ist praktisch das Benzin für unsere Darmzellen. Und das kann man also natürlich mit Darmbakterien jetzt hinbekommen, dass man mehr Buttersäure in den Darm kriegt. Man kann aber auch Kapseln nehmen, man kann auch bei Dickdarmentzündungen habe ich jetzt auch Buttersäurezäpfchen verordnet, die wirken absolut positiv auf den gesamten Darm. Also das sind so mit wenigen Worten geschildert Maßnahmen, die man dem Patienten empfehlen kann, die sehr hilfreich sind.
Wir hatten ja den Darm auch schon in den vorherigen Podcast des Öfteren mit auf den Plan gerufen. Welche Rolle spielt denn hier die Darmbarriere bzw. das Darmimmunsystem dabei?
Das ist jetzt wichtig. Also das Darmimmunsystem, das messen wir auch oder überprüfen wir mit unseren Stuhlanalysen. Wir machen ja Stuhl- und Verdauungsanalysen. Die lasse ich übrigens in den USA, in Atlanta machen. Wir haben ein Riesenprogramm, ein neues DNA-Programm. Ich brauche praktisch nur ein Röhrchen und da untersuchen wir Viren, Parasiten, Bakterien. Wir schauen uns die Verdauungsfunktion an und auch das Immunsystem. Und da spielt das SIGA eine Rolle, das ist das sekretorische Immunglobulin A. Das sind die Antikörper, die auf den Schleimhäuten uns schützen vor Angriffen. Und das SIGA kann man nicht im Blut messen, das kann ich nur über einen Schleimhautabstrich, also Mundabstrich meinetwegen, oder über den Stuhltest messen. Und interessant ist, das sekretorische IGA, wenn der Spiegel runtergeht, dann habe ich praktisch eine Immunschwäche im Darm. Und das SIGA störe ich zum Beispiel durch Stress. Psychischer Stress macht mir das sekretorische IGA kaputt. Und dann hat das zur Folge, dass sich Keime ausbreiten im Darm, Pilze wachsen, der Darm durchlässiger wird. Das SIGA schirmt uns ab, wie so mit so kleinen Schirmchen. So muss man sich es vorstellen. Und wenn diese Schirmchen fehlen, dann habe ich eine erhöhte Durchlässigkeit des Darmes. Dann können Bakterien und Nahrungsbestandteile durch die Darmwand in den Blutkreislauf dringen. Und dort werden sie angegriffen von den Immunzellen, die ich bereits erwähnt habe. Und die Immunzellen entwickeln dann eine Abwehrreaktion. Das nennen wir dann Allergie oder Unverträglichkeit vom Soforttyp oder vom Spättyp. Also therapeutisch müssen wir zusehen, dass wir die Barriere zukriegen wieder. Und das ist ganz wichtig. Viele chronische Erkrankungen, auch Autoimmunerkrankungen, haben etwas zu tun mit einer gestörten Darmbarriere. Und da haben wir auch da habe ich auch einen Aufsatz zugeschrieben, können Sie gerne anfordern bei uns, der Zusammenhang Autoimmunerkrankungen und eben Darmbarriere und sekretorisches IGA.
Welche Untersuchungen werden denn in Ihrer Praxis durchgeführt für diese?
Ja, im Hinblick auf Lebensmittel und Verträglichkeiten gucke ich mir besonders die Spätreaktionen an. Da untersuchen wir die lebenden Blutzellen. Das lassen wir in einem deutschen Labor machen. Also da nimmt man lebende Zellen und konfrontiert sie mit 25 Lebensmitteln und schaut, das Labor schaut, was innerhalb einer Woche passiert, ob die Zellen angreifen, aggressiv werden. Und kriegen wir dann also nach einer Woche die Ergebnisse. Und die Ergebnisse sind ein Hinweis auf immunologische Spätreaktionen, haben also nichts zu tun mit den Sofortreaktionen, die so einen Schock verursachen. Das ist wieder eine ganz andere immunologische Reaktion, also Spätreaktionen. Und damit kommen wir schon ziemlich weit. Wie gesagt, dann würde ich den Stuhl untersuchen. Stuhl- und Verdauungsanalyse, ganz wichtig, um die Darmbarriere in Ordnung zu bringen, über Mikroorganismen oder Probiotika oder indem ich die Darmbarriere wieder aufbaue. So, das sind so die Hauptuntersuchungen im Hinblick auf die Lebensmittel. Wenn das nicht reicht, schaue ich mir noch die Antikörperreaktion an. Und da haben wir natürlich ein Riesenprogramm. Das ist so die große Nummer. Und da untersuchen wir 180 Lebensmittel, und zwar in gekochter, in roher Form und modifizierter Form. Und da werden zwei Antikörper gemessen, IgA und IgG-Antikörper für die Fachleute. Und diesen Test lasse ich in den USA, in Phoenix, in Arizona durchführen. Mhm. Man kann uns also auch Blutproben schicken, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, der kann den Blut abnehmen. Also wir schicken ihm vorher ein Röhrchen. Und das ist dann für die Patienten, die richtig krank sind, die chronisch krank sind, die schwere Symptome haben. Wie jetzt hatte ich ein 12-jähriges Mädchen mit 20 Stuhlgängen am Tag, also mit Krämpfen und also wirklich eine heftige Colitis. Und da darf man nicht nur daran denken, welche Immunsuppressiva gebe ich dem Kind, also welche Wirkstoffe, die das Immunsystem dämpfen. Es ist natürlich wertvoll, dass es solche Medikamente gibt, aber ich möchte nicht wissen, wie bekämpfe ich jetzt wie behandle ich die Symptome. Ich möchte wissen, wie kann ich ursächlich da rangehen. Und da gehören solche großen Untersuchungen natürlich dazu. Und da muss man auch mal, das sind natürlich Untersuchungen, die auch Geld kosten, aber hiermit mit solchen Techniken, also sprich Blut und Stuhltests, haben wir schon viele Probleme lösen können.
Aber das ist natürlich auch gut, wenn man jetzt nicht gleich zu Ihnen kommen kann, nochmal auf der Seite umschauen oder hier in unseren Shownotes entsprechend die Mittel anfordern. Sie sagten Röhrchen, dann kann ich die Dinge im Vorfeld ja schon mal hier untersuchen lassen.
Genau.
Und mich dann mit einem Gespräch wieder in das Institut begeben oder an Sie wenden.
Genau, das machen viele. Die schicken vorher ein und kommen dann zur Besprechung hier zu uns nach Wolfhagen.
Herr Runo, wir sind schon wieder am Ende mit unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wie immer finden Sie natürlich weitere Links und Informationen unten in unseren Shownotes. Wie gewohnt auch gerne Telefonnummer, Mail und so weiter. Gern benutzen. Die Resonanzen der letzten Podcasts waren auch sehr gut. Und wir hoffen natürlich weiterhin, dass Sie uns treu bleiben. Bis dahin und danke noch einmal.
Gerne.